Wir leeren die endlosen Krüge mit orange-roten Sommercocktails, die der Kellner uns bringt. Der Alkohol nimmt meiner Wahrnehmung die Schärfe, beruhigt mich. Und ich erreiche einen Punkt, an dem ich mich dem Abend ergebe und begierig Tratsch über Leute aus der Schule aufsauge. Wer vier Kinder von verschiedenen Männern hat, wer eine Glatze bekommt, wer reich geworden ist. Sogar Debbie scheint aufgetaut zu sein. Erst als die rosa und orange-roten und grünen Lichter auf den Tischen zu einem Kaleidoskop aus Farben verschwimmen, stehe ich auf, um zu gehen.
Ausgeschlossen!
Sarah sieht auf ihre Uhr.
Das darfst du nicht!
Mich überrascht, wie kräftig ihr Griff ist. Vielleicht sieht sie meine Überraschung, denn der Griff lockert sich.
Ich meine, es ist erst 10 Uhr und Clara hat uns versprochen, dass sie noch kommt. Musst du nicht auf sie warten?
Mir wird bewusst, dass ich zu der Treppe geschoben werde, die in einen mir unbekannten Keller führt.
Komm schon, wir haben noch nicht mal einen Boogie getanzt!
Im nächsten Augenblick sind wir in den Katakomben des Gebäudes, wo die Decken zu niedrig und die Bässe so laut sind, dass sie meine Kehle erzittern lassen.
»Hier, trink das!«
sagt Debbie, die von der Bar zurückkommt. Sie gibt mir ein Schnapsglas und bleibt wachsam bei mir stehen, als rechne sie damit, dass ich den Inhalt in die Jucker neben uns schütte. Ich tue, wie geheißen, und kippe das Zeug. Tequila. Ich würge, als er mir in der Kehle brennt. Er schmeckt nach Freitagabenden als Teenager und schickt Flammen durch meinen Körper. Ich möchte mich hinsetzen, einen Platz finden, an dem ich die Augen zumachen kann. Aber ich werde auf die Tanzfläche geschleppt, wo Beyoncé singt und Sarah und Debbie mit den Hüften wackeln und mit den Armen wedeln. Meine Beine scheinen sich von selbst zu bewegen, also mache ich wer weiß wie lange mit, bis sie unter mir nachgeben und ich den Abend aufgebe. Und dich aufgebe. Sarah versucht, mich zum Bleiben zu überreden, aber der Versuch ist halbherzig.
»Weiß nicht, was mit Clara passiert ist«,
sagt sie undeutlich. »Ich auch nicht, aber ich werd's erfahren. Ich soll bei ihr übernachten.« Ich ziehe meinen Mantel an, knöpfe ihn gegen die Kälte draußen zu.
»Sag ihr, dass sie mich anrufen soll«,
sagt sie und hält sich ein imaginäres Telefon ans Ohr. Ihre Füße haben Mühe, das Gewicht ihres Körpers zu tragen.
»Und wir müssen uns bald wieder treffen!«
Sie gibt mir einen Kuss mit Zitrone und Tequila. Draußen rieche ich das Meer. In der Luft liegen Kälte und Salz. Ich rufe dich nochmal an, und als du nicht abhebst, gehe ich den Kai entlang, um mir von der blau-weißen Bude eine Portion Pommes frites zu holen, genau wie früher. Die Stühle stehen schon auf den Tischen, nur an einem nicht, an dem ein Teenager-Pärchen mit von Alkohol verschleiertem Blick sitzt und aneinander gekuschelt Händchen hält. Der Kerl, der mich bedient, ist nicht viel älter als die beiden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er eine Freundin hat. Sein Gesicht ist pockennarbig und von Mitessern übersät. Klar, das ist nicht seine Schuld, aber es ist nichts, was man sehen möchte, bevor man isst. Ich versuche zu bestellen, ohne ihn richtig anzusehen, wobei ich genau darauf achte, dass er meine Pommes nicht mit bloßen Händen berührt. Nachdem ich bezahlt habe, nehme ich sie mit nach draußen und setze mich auf eine Bank, wo der Wind heftig und ausnüchternd ist. Ich bleibe dort, bis meine Finger vor Kälte zu Schmerzen beginnen. Dann stehe ich auf, ziehe meine Handschuhe an und binde meinen Schal fester. Ich habe erst wenige Schritte gemacht, als mir ein Kerl auf einer der nächsten Bänke auffällt, der einen Hund, einen Schlafsack und eine Dose Carlsberg als Gesellschaft hat. Seine Schuhe sind abgetragen, seine Haare grau und verfilzt. Sein Alter kann ich nicht abschätzen, er könnte 60 oder weit jünger sein. Vielleicht alt genug, um mein Vater zu sein, denke ich. Und dann fällt mir ein, dass ich nicht weiß, wie alt mein Vater ist oder ob er überhaupt noch lebt. Traurigkeit befällt mich. Ich taste in meiner Umhängetasche nach der Geldbörse, in der noch 2 Zwanziger stecken. Ich ziehe einen heraus und räuspere mich, damit er weiß, dass ich da bin. Als er aufsieht, drücke ich ihm einen Schein in die Hand und gehe weiter. Ich bin schon ein paar Schritte von ihm entfernt, als er merkt, was ich ihm gegeben habe, und gegen den Wind anschreit,
»Gott segne Sie!«
Ich hebe eine Hand, um zu winken, aber ich sehe mich nicht um. Durchgehend geöffnete Bars spucken Leute auf die Straße aus. Schwarze Mülltonnen werden zur Leerung bereitgestellt. Mädchen in Miniröcken balancieren auf Stilettos, klammern sich aneinander, während sie gegen den Wind ankämpfen. Ein Auto fährt mit offenen Fenstern und von wummernden Bässen bebend vorbei. Jedes einzelne Taxi, das ich sehe, hat sein Leuchtschild ausgeschaltet, fährt schemenhaft erkennbare Leute nach Hause. Ich versuche nicht einmal, eines anzuhalten. Ich gehe einfach weiter. Zu deiner Wohnung. Brunswick Place 25, oberster Stock. Ich klingle unten und warte. Schließlich soll ich bei dir übernachten. Ich will sehen, ob mit dir alles in Ordnung ist, aber vor allem will ich's warm haben und vor dem Seewind geschützt sein, der mich jetzt durchbläst. Und ich habe dies alles satt, Clara. Gründlich satt. Ich klingle erneut. Keine Antwort. Aber ich gebe nicht auf. Du musst zu Hause sein. Ich klingle bei einem Nachbarn.
Hallo?
Eine ungeduldige Männerstimme.
Hier ist Clara von ganz oben. Können Sie mir aufmachen?
Wo sind Ihre verdammten Schlüssel?
Meine Freundin hat sie in der Wohnung. Sie muss eingeschlafen sein.
Schön für Sie,
höre ich die Stimme sagen, während der Türöffner summt. Ich stoße die Tür auf und steige die Treppe zu deiner Wohnung hinauf. Du hattest immer einen Reserveschlüssel auf dem Türrahmen liegen. Deshalb strecke ich mich hinauf und lasse die Finger darüber gleiten. Nichts. Dann klopfe ich wieder und wieder an deine Wohnungstür, bevor ich mich hinkauere und die Knie bis zur Brust hochziehe, während mir die Augen zufallen. Ich bleibe nicht die ganze Nacht dort. Als ich aufwache, habe ich von der Wand einen kalten Rücken und mein Hintern tut von dem harten Boden weh. Ich rufe ein Taxi und sage dem Fahrer, dass er mich ins Hotel Old Ship bringen soll, weil das der erste Name ist, der mir einfällt. Die Rezeptionistin hat Nachtschicht, Tränensäcke unter den Augen und gelbblondes Haar mit dunklem Ansatz und trägt grellroten Lippenstift, der zu knallig ist für ihren blassen Teint. Ich warte darauf, dass sie Hallo sagt, und als sie es nicht tut, verlange ich ein Zimmer.
Was für ein Zimmer? Einzel, Doppel, Zweibett?
Die Fragen werden wie Kugeln abgefeuert. Ihr Akzent ist stark, osteuropäisch. Bevor ich antworten kann, fragt sie weiter.
Frühstück? Wollen Sie eine Zeitung? Welche Zeitung würden Sie wollen?
Danke, nur ein Zimmer, das ist alles. Sie verdreht die Augen und macht Pfff durch die Zähne.
Hier unterschreiben, Adresse, und ich brauche einen Ausweis.
Ich tue wie geheißen und sie wirft eine Schlüsselkarte auf die Theke. Dann bin ich im Aufzug, öffne die Tür von Zimmer 312, falle auf ein Bett. Vielleicht werfe ich noch einen Blick auf den Radiowecker, bevor ich die Augen schließe. Vielleicht zeigt er 1.21 Uhr an, aber das weiß ich nicht bestimmt. Ich schlafe binnen Sekunden ein. Also habe ich dich an diesem Abend nicht gesehen. Ich wollte, ich hätte es getan, weil ich jetzt weiß, dass du mich gesehen haben musst.